ARD.
Derzeit versterben 25% der Patienten auf dieser sogenannten Warteliste, ohne dass sie ein Organ bekommen haben. Ein Schweineherz sieht fast genauso aus wie ein menschliches Herz. Und ich denke, wenn man ein Herz braucht, um weiterzuleben, ist man sicher bereit, auch das zu nehmen.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Die Vorstellung weckt noch immer Unbehagen, obwohl schon sehr lange daran geforscht wird und obwohl der Mangel an Spenderorganen so groß ist, dass es wirklich um Leben oder Tod geht. Die Vorstellung, Menschenorgane von Schweinen einzusetzen. Wenige Male wurde das schon Realität, haben Patienten Nieren oder ein Herz von einem Schwein erhalten, bisher aber nur auf Basis von Ausnahmegenehmigungen. Jetzt wurden in den USA erstmals klinische Studien zur sogenannten Xenotransplantation genehmigt. Ein Meilenstein für dieses Forschungsgebiet. Unser Thema heute in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Dazu begrüßt Sie Anna Korwis. Auch deutsche Forschende bereiten gerade einen Antrag für eine klinische Studie vor. Zu ihnen gehört der Virologe Joachim Denner. Er leitet die Arbeitsgruppe Virussicherheit der Xenotransplantation an der Freien Universität Berlin. Joachim Denner, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sie arbeiten ja schon seit Jahrzehnten daran, Xenotransplantation möglich zu machen. Können Sie trotzdem noch nachvollziehen, dass man als Laie schluckt bei dem Gedanken, dass ein Schweineherz in der menschlichen Brust schlägt? Da scheint ja so die Grenze zwischen Mensch und Tier zu verschwimmen.
Also ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, weil ein Schweineherz sieht fast genauso aus wie ein menschliches Herz. Und ich denke, wenn man ein Herz braucht, um weiterzuleben und um gut weiterzuleben, ist man sicher bereit, auch das zu nehmen. Vor allem, wenn es möglicherweise sogar Vorteile bietet im Vergleich zu einem menschlichen Herz.
Auf die Vorteile kommen wir noch, die das bieten könnte. Jetzt meint der Begriff Xenotransplantation, den ich schon genutzt habe gerade, generell ja erstmal den Organaustausch zwischen verschiedenen Arten, also über Artgrenzen hinweg. Wir sprechen aber immer über Schweine. Warum sind die eigentlich die besten Organspender für den Menschen und jetzt nicht zum Beispiel Affen?
Die Schweine haben sich wirklich als beste Organspender herausgestellt, weil die Affen, Paviane und andere, die sind zu klein für den Menschen, die Organe. Die Schimpansen oder Orang-Utan, die etwa die gleiche Größe hätten, sind natürlich unter Artenschutz. Außerdem hätten sie nur wenige Nachkommen und man könnte gar nicht genügend Organe nehmen, während das Schwein eine große Nachkommenschaft hat. Das Schwein wächst sehr schnell, hat auch etwa, wenn man ein gewisses Schwein auswählt, die exakte Größe. Und es ist physiologisch sehr dem Menschen ähnlich, was auch wichtig ist.
Jetzt ist ja die eigentliche Transplantation, also der chirurgische Teil, bei so einer Xenotransplantation nicht das Kernproblem. Das Organ einzusetzen ist so einfach oder kompliziert, wie das auch bei einem menschlichen Organ wäre. Die Haupthürde ist, dass der menschliche Körper die schweinischen, also in Fachsprache porkinen, Organe akzeptiert. Und deswegen würde man jetzt auch nicht irgendein Schwein aus einem märkischen Stall nehmen, sondern ganz bestimmte. Was sind das denn für Schweine, die da in Deutschland auch herangezüchtet werden?
Sie haben das richtig betont. Es findet natürlich eine Abstoßungsreaktion statt. Das wissen wir auch von der Transplantation von Organen von Mensch zu Mensch, der sogenannten Allotransplantation. Und je weiter entfernt der Spender im Vergleich zum Empfänger ist, desto größer ist die Gefahr der Abstoßung. Und das Schwein ist ja nun wirklich nicht mit uns verwandt. Und da ist es besonders wichtig, die Voraussetzung zu schaffen, dass es nicht abgestoßen wird. Und da gibt es zwei wichtige Teile. Das eine, es wird gentechnisch verändert. Also wir können menschliche Gene einfügen oder Schweinegene ausnocken. Und das Zweite ist, wir brauchen neue pharmazeutische Immunsuppressiva, um das menschliche Immunsystem zu unterdrücken. Und beides ist in den letzten Jahren sehr gut gelungen.
Die Schweine, die hier in Deutschland dafür heranwachsen, die kommen ursprünglich von weit her aus Neuseeland. Es handelt sich da um die sogenannten Auckland Island Pigs. Die sind besonders geeignet, weil die recht resistent gegenüber Erkrankungen auch sind, oder? Und von der Größe her passen?
Ja, das sind sehr interessante Schweine. Die haben 200 Jahre auf einer kleinen Insel vor Neuseeland gelebt. Irgendwann haben englische Seefahrer sie dahin gebracht als Nahrungsmittel auf ihren Erkundungen in Ozeanien. Und dadurch, dass sie so lange isoliert waren, haben sie natürlich kaum Mikroorganismen, die gefährlich sein könnten. Und sie haben, und das ist ganz wichtig, in etwa die Größe, die ein Mensch braucht. So ein normales Schlachteschwein hat ein Organ, was viel zu groß ist. Und das Interessante ist, das Organ wächst im menschlichen Organismus, als ob es im Schwein wäre. Und dadurch wird es zu groß. Und da gibt es also zwei Möglichkeiten. Man kann den Wachstumsfaktor im Schweineherz ausschalten. Dann wächst es nicht mehr so. Das hat man auch bereits gemacht. Oder man nimmt eben diese Auckland Island Schweine, die die richtige Größe haben und die auch noch mikrobiologisch sauber sind.
Sie haben schon gesagt, die müssen nichtsdestotrotz gentechnisch verändert werden, um, ich sag's mal laienhaft, menschenähnlicher zu werden, beziehungsweise ihre Organe. Von wie vielen Veränderungen sprechen wir da?
Also man braucht erstmal zwei wesentliche Veränderungen. Die Knockouts, das betrifft Enzyme, die bestimmte Zuckerreste auf der Oberfläche der Schweinezellen schaffen. Und wir haben Antikörper gegen diese Zuckerreste in unserem Organismus. Und um das zu verhindern, dass es da zur Abstoßung kommt. Und diese Abstoßung, die ist ganz besonders, weil sie bei der Allotransplantation, also bei der Transplantation von Mensch zu Mensch, nicht vorkommt. Die geht ganz schnell. Also in einer Viertelstunde ist das Organ durch diese Antikörper zerstört. Und da hat man inzwischen sehr gute Knockouts geschaffen, dass man all diese Enzyme ausschaltet, die diese Zuckerreste auf die Oberfläche der Schweinezellen packen. Und dadurch konnte man diese Abstoßung verhindern.
Mhm. Und dann eben diese Transgene, die hinzugefügt werden müssen. Da sind ja auch Forscherteams international am Werk. Die setzen auf zum Teil unterschiedliche Transgene und auch die Zahl der Veränderungen variiert. Was ist die deutsche Strategie?
Also es gibt Gruppen, die haben 10 gentechnische Veränderungen. Es gibt welche, die haben 69 und wir haben im Moment 5. Und wir denken, dass das auch ausreicht, weil das die wichtigsten sind. 3 Knockouts und dann 2 Komplementregulatorproteine, also Proteine, die von menschlichen Genen produziert werden, die eingesetzt werden in das Schweineorgan und dann vor der Abstoßung schützen.
Das ist ja ein jahrelanger Züchtungsprozess, der dahinter steckt, diese 5 Veränderungen zu implementieren. Also man hat eine Schweineeizelle, der Zellkern wird genetisch modifiziert und daraus werden dann in künstlicher Befruchtung Tiere erzeugt, genau. In Anführungsstrichen. Wie weit ist die deutsche Forschung da? Sind jetzt alle 5 Genveränderungen in der neuen Generation von Tieren schon implementiert?
Ja, also wir haben jetzt schon Auckland Island Schweine, die diese Veränderung haben und die könnten dann auch verwendet werden.
Letztes Jahr kam leider der Durchbruch, ne?
Ja, also wir haben Stück für Stück die einzelnen Gene eingebracht.
Und dass jetzt alle drinstecken, ist seit letztem Jahr der Fall.
Ja.
Nicht in Deutschland, aber international gab es ja schon Fälle, bei denen Schweineorgane transplantiert worden sind. Ungefähr eine Handvoll Patienten, wenn ich das richtig überblicke. Was waren denn bisher die erfolgreichsten Versuche?
Also transplantiert wurden bisher 2 Patienten mit einem Schweineherz. Und 3 Patienten mit einer Schweineniere. Die meisten Patienten sind nach 6 bis 8 Wochen verstorben. Ein Patient lebt noch und wir hoffen, dass er auch noch lange lebt.
Die erste Transplantation von einem Herz war 2022, ne? Ziemlich genau 3 Jahre her. Es gab einen großen Aufruhr damals. Die Überlebensdauer ist noch ausbaufähig, würde ich jetzt mal zusammenfassen.
Das klingt im Augenblick sehr wenig, 8 Wochen, 2 Monate. Aber man darf nicht vergessen, dass die erste Transplantation eines menschlichen Herzens auf einen Menschen, die 1967 in Südafrika von Barnard durchgeführt wurde, der Patient hat auch nur 14 Tage gelebt. Das heißt, noch viel weniger, als wir jetzt schon haben bei der Xenotransplantation. Und wir wissen, im Moment ist die Transplantation von menschlichen Organen so gut, dass die Patienten Jahrzehnte mit dem neuen Organ leben können. Und insofern denke ich, dass auch da die Entwicklung in der Xenotransplantation gut voranschreiten wird.
Ein Hauptproblem dabei ist aber quasi das Gebiet, auf dem Sie auch Ihren Forschungsschwerpunkt haben, das sind die Viren. Also selbst wenn die Schweine genetisch so angepasst wurden, dass die Organe nicht abgestoßen werden, bleibt das Risiko, dass sie Krankheiten übertragen. Als Laie fragt man sich da, kann man die Tiere nicht so steril halten und so gründlich durchuntersuchen vorher, dass man dieses Risiko ausschließen kann?
Das kann man sicher. Und das ist auch der große Vorteil der Xenotransplantation. Ich sprach ja am Anfang davon, dass möglicherweise auch Xenotransplantate einen Vorteil haben, weil wir wissen, dass auch bei der Allotransplantation, also bei der Übertragung von menschlichen Organen auf den Menschen, auch leider Viren übertragen wurden. Das humane Cytomegalovirus wird übertragen, das Epstein-Barr-Virus häufig, HIV wurde übertragen. Selbst einmal wurde das Tollwut-Virus übertragen, sodass da auch eine gewisse Gefahr besteht. Und hier kann man natürlich die Schweine recht gründlich untersuchen. Man kann versuchen, die Viren auszuschließen, die gefährlich sein können. Und man kann die Tiere so sauber halten, dass nicht wieder neue Viren reinkommen.
Ein Kernproblem sind ja die sogenannten endogenen Retroviren. Die machen dann ihre Arbeit doch wiederum schwieriger.
Wir müssen unterscheiden zwischen den Viren, die nicht im Genom verankert sind. Zum Beispiel das Porcine Cytomegalovirus. Das ist ein Herpesvirus. Und die meisten Viren kann man eliminieren, indem man entweder Tiere nimmt, die es von vornherein nicht haben, oder indem man einen Impfstoff verwendet oder eine antivirale Substanz oder indem man verhindert, dass eine Übertragung von der Mutter auf das Ferkelchen geschieht. Das ist möglich und das trifft für die meisten Viren zu. Sie sprachen bereits diese endogenen Retroviren an. Die sind im Genom verankert. Endogene Retroviren sind die Folge einer Infektion eines Retrovirus in einem frühen Stadium, also der Eizelle oder der Spermazelle, und so dass dann diese Viren im Genom aller Zellen des Organismus vorhanden sind. Gibt es auch beim Menschen, gibt es bei der Maus, gibt es überall. Und während beim Menschen diese endogenen Retroviren sehr gut reguliert sind und unterdrückt sind, können beim Schwein diese endogenen Retroviren noch gebildet werden und sie können auch menschliche Zellen zumindest in Kultur infizieren. Und dadurch besteht natürlich eine spezielle Gefahr für die Xenotransplantation, da Retroviren dafür bekannt sind, dass sie Immunschwächen wie HIV oder Tumore induzieren können. Und wie gesagt, da sie im Genom sind, auch gebildet werden können, kann man sie so leicht nicht eliminieren. Es gibt Möglichkeiten, hier Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Eine Möglichkeit ist, dass man Tiere selektiert, die diese Viren nur sehr wenig exprimieren. Eine andere Möglichkeit ist, dass man mit einer bestimmten Strategie, einer Genschere, diese Viren inaktiviert. Und man darf nicht vergessen, die sind in vielen Kopien im Genom des Schweins vorhanden, also bis zu 60. Und man braucht also dann eine Genschere, die das ganz akkurat macht, ohne das Genom insgesamt zu zerstören. Und das ist inzwischen gelungen. Es gibt eine chinesisch-amerikanische Arbeitsgruppe, die haben zeigen können, dass man auch Tiere gewinnen kann, die alle endogenen Retrovirus inaktiviert haben. Es werden also keine infektiösen Partikel mehr gebildet. Und in einem Fall wurde auch so eine Schweineniere bereits verwendet, um transplantiert zu werden in den Menschen.
Also was würden Sie unterm Strich sagen? Hat man das Problem mit den Viren im Griff?
Also man hat es leider noch nicht im Griff, weil das Porcine Cytomegalovirus, also das Herpesvirus, das wurde bei dem ersten Patienten übertragen. Und wir wissen aus unseren Studien in München, wo wir zusammen mit den Münchner Kollegen die ersten Transplantationen von gentechnisch veränderten Schweineherzen in Pavianen untersucht haben, dass dieses Virus, wenn es übertragen wird, die Überlebensdauer des Organs drastisch reduziert. Und offensichtlich hat es auch bei dem ersten Patienten mit zum Tod beigetragen. Nachdem das passiert ist, hat man natürlich Methoden entwickelt. Wir hatten diese Methoden bereits 2016 publiziert. Jetzt werden sie auch in den USA durchgeführt. Und insofern ist hier ein weiterer Schritt in der Sicherheit der Xenotransplantation geschaffen worden.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Joachim Denner, dem Leiter der Arbeitsgruppe Virussicherheit der Xenotransplantation an der Freien Universität Berlin. Wir halten fest, es gibt große Fortschritte auf dem Gebiet. Und so wurde auch das möglich, was jetzt als Meilenstein von Forschern weltweit gesehen wird, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA klinische Studien zugelassen hat. Zwei Biotech-Unternehmen dürfen jetzt Transplantationen von Nieren erproben. Und Mitte dieses Jahres werden die voraussichtlich auch damit starten. Inwieweit können diese klinischen Studien Xenotransplantationen wirklich einen Push geben in Richtung Krankenbett?
Die bisherigen Transplantationen von Schweineorganen auf den Menschen, das waren so Heilversuche. Da wurde also in der Not ein Schweineherz verwendet, weil der Patient sehr krank war und auch kein menschliches Herz zur Verfügung stand. In einer klinischen Studie werden mehrere Patienten transplantiert und man kann dort sehr genau alle Schritte, sowohl der Auswahl des Patienten, der Auswahl des Schweins, der Transplantation, der Nachsorge, das kann man alles in einer klinischen Studie sehr exakt planen und durchführen und dadurch kann man sich viel mehr Informationen erhoffen als von einem so schnell durchgeführten Heilversuch.
Sie arbeiten in einem Forscherteam auch an einem Antrag für klinische Studien mit Xenotransplantationen hierzulande. Was haben Sie vor?
Wir planen Organe, Herzen dieser gentechnisch modifizierten Auckland Island Tiere in Menschen zu transplantieren.
Also Sie zielen aufs Herz. Gibt es da ein Zeitfenster, wie das jetzt vom Ablauf her sein könnte, wann Sie den Antrag einreichen und wann man dann, falls der Zuschlag kommt, starten könnte?
Ich glaube, das Paul-Ehrlich-Institut wird da auch sehr schnell arbeiten. Wir werden ein Gespräch haben im Juli dieses Jahres und wir hoffen, dass wir vielleicht 2027 die ersten Transplantationen durchführen können.
Das geht fix. 2 Jahre ist ja nicht viel, dafür, dass schon jahrzehntelange Vorarbeit geleistet wurde. Freut Sie das eigentlich als Forscher, dass die USA jetzt zumindest im Bereich Nieren loslegen können, also schneller waren, oder ärgert einen das als Forscher eher?
Ich glaube, man muss hier das Interesse der Patienten in den Vordergrund rücken und sagen, je schneller das Feld entwickelt wird, desto besser wird es für die Patienten, die dringend ein Organ brauchen.
Jetzt fließt in den USA viel Geld auch in diese Forschung. Die haben also andere Möglichkeiten, in dieser Forschung auch voranzugehen. Wo steht denn Deutschland im Bereich der Xenotransplantation da im Vergleich?
Ich glaube, wir stehen exzellent da, weil wir haben Tiere, die, wenn ich das mal so zusammenfassen kann, sicher besser sind, weil sie die Transgene besser exprimieren, weil unsere Tiere sollen in der Zucht entwickelt werden, währenddem die meisten Tiere, die bisher in den USA verwendet wurden, geklont sind. Und wir wissen, dass bei geklonten Tieren die Transgene nicht immer gleichmäßig exprimiert werden. Und da kann man dann eben Studien sehen, wo Schweineorgane transplantiert wurden und die Überlebensdaten von 4 Tagen bis zu 260 Tagen reichen, was ich wirklich damit erkläre, dass da eine unterschiedliche Expression der Transgene stattgefunden hat, währenddem wir hoffen, dass wir unsere Transgene gleichmäßig exprimieren können. Und wir haben wirklich auch sehr gute Nachweismethoden für Viren. Also ich glaube, wir stehen da sehr gut da.
Ein Kollege von Ihnen, also ein Forschungskollege im Bereich der Xenotransplantation, sagte neulich, was in Deutschland allerdings fehlt, ist der politische Support, also die Unterstützung, der Rückenwind, weil der Forschungsbereich ein schlechtes Ansehen habe. Und es ist ja auch durchaus streitwürdig. Da werden Tiere nur dafür gezüchtet, dass wir ihre Organe nutzen können. Hart ausgedrückt könnte man von Ersatzteillagern sprechen. Und das Erbgut dieser Tiere wird gentechnisch verändert. Das ist schon nochmal eine neue Dimension von Nutztierhaltung. Was entgegnen Sie denn denen, die damit ethische Grenzen überschritten sehen?
Also ich muss sagen, wenn wir täglich Schweinefleisch essen, und ich glaube, in Österreich und in Deutschland zusammen werden 30 bis 40 Millionen Schweine im Jahr verzehrt, dann ist diese Frage eigentlich nicht so relevant, weil die Tiere, die für die Xenotransplantation gebraucht werden, das sind ja nur Tausende.
In welchem Zeitfenster jetzt?
Im Jahr.
Im Jahr. Mhm. Tierschützer, es gibt ja auch die Ärzte gegen Tierversuche, die würden jetzt entgegnen, naja, die Forschung in diesem Bereich läuft schon seit Jahrzehnten. Da stecken ja auch viele Tierversuche einfach dahinter, ne? Weil bisher werden die Schweineorgane an Affen transplantiert. Die Überlebensraten waren gering, beziehungsweise die Überlebensdauern kurz. Also da ist viel Tierleid entstanden in diesem Forschungsfeld. Da kommt man ja schnell an diese Frage, welches Leid ist wichtiger, das Leid der Tiere oder das Leid der Menschen, die auf Wartelisten stehen?
Ich weiß, dass das ein sehr kompliziertes Feld ist und ich möchte mich da auch nicht so hineinwagen. Aber es ist eben leider so, dass um diese Xenotransplantation am Menschen durchführen zu können, verlangen sowohl die Zulassungsbehörden in den USA als auch in Deutschland eben entsprechend gute Überlebensdaten der Schweineorgane in nicht-humanen Primaten.
Also und Affen.
Ich muss sagen, dass diese Überlebensdaten doch wirklich schon beachtlich sind. Also es sind über 200 Tage bei einer Transplantation des Herzens anstelle des Herzens. Oder wenn man das Herz einfach nur transplantiert hat, um einfach zu sehen, wie lange es überlebt, ohne dass es die Funktion des ursprünglichen Herzens übernimmt, dann kommen wir auf 945 Tage. Das sind doch schon beachtliche Zahlen. Und die braucht man, um auch dann in den Menschen gehen zu können.
In Deutschland stehen rund 8.500 Menschen gerade auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Jeden Tag sterben 2 bis 3 Menschen in Deutschland auf der Warteliste sozusagen. Wie groß schätzen Sie denn das Potenzial ein, das Organe von Schweinen da bieten könnten? Es kommt ja nicht für jeden in Frage.
Es ist, das kann ich so genau nicht sagen. Aber ich glaube, derzeit versterben 25% der Patienten auf dieser sogenannten Warteliste, ohne dass sie ein Organ bekommen haben. Und wenn man schon diesen Menschen eine Option bieten könnte, wäre das schon ein großer Erfolg.
Für welche Patienten käme denn so ein Organ eines Schweins überhaupt in Frage? Also da muss man ja mal Abwägungen treffen, je nach Schweregrad der Erkrankung. Und wahrscheinlich wäre es aber weiterhin auch so, dass wenn es die Option gäbe für ein menschliches Spenderorgan, dass dem Vorzug geleistet würde und das Schweineorgan sozusagen der Plan B wäre, oder?
Also das ist eine sehr komplizierte Frage und da wird auch sehr intensiv darüber nachgedacht. Es kann am Ende sein, dass die Qualität mehr oder weniger gleichwertig wird.
Von Schweineorgan zu
ja. Und besonders ist denn auch sicherer hinsichtlich der Virussicherheit. In den Transplantationen, die bisher durchgeführt wurden, hat man ja Patienten gehabt, die nahezu todkrank waren. Und deswegen sind diese kurzen Überlebenszeiten nicht nur dem Schweineorgan geschuldet, sondern auch dem absolut schlechten Zustand des Patienten. Wenn man später Patienten nehmen kann, denen es von vornherein besser geht, werden sicher auch die Erfolgsraten besser werden.
Also auch für die klinische Studie müsste man dann gucken, es müsste schon jemand sein, der sehr, sehr, sehr krank ist, damit man das nach wie vor ja trotzdem hohe Risiko eingeht, der aber nicht sozusagen so krank ist, dass er auf Rang 1 in der Warteliste ist und ja, ein direkter Kandidat für eine menschliche Spenderniere.
Also es müssten wahrscheinlich Patienten sein, die ganz hinten auf der Warteliste sind, sodass da kaum die Möglichkeit besteht, dass sie ein Organ bekommen, ein menschliches Organ bekommen.
Wir haben ja jetzt gehört, im Bereich der Xenotransplantation wurden in jüngerer Zeit gleich mehrere Meilensteine erreicht, sowohl bei der Züchtung entsprechender Tiere als auch bei der Virusunterdrückung dank Genschere, jetzt mit der Zulassung der ersten klinischen Studien. Kann man sagen, dass aus der Vision Xenotransplantation langsam wirklich eine Realität wird oder wäre das übertrieben in Ihren Augen? Sie sind seit Jahrzehnten in dem Bereich schon unterwegs.
Also ich würde sagen, so nah an der klinischen Anwendung waren wir noch nie. Die ersten klinischen Studien, die werden dann zeigen, wie gut es in der Zukunft laufen kann.
Und was wäre Ihre Prognose? Werden wir in, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren da überhaupt nicht mehr drüber reden, weil es schon Normalität geworden ist, dass eben zum Beispiel ein Schweineherz bei einem schwerkranken Menschen eingesetzt wird?
Das kann man nicht voraussagen.
Also lieber kein Blick in die Glaskugel.
Kein Blick in die Glaskugel. Das ist Wissenschaft und Medizin. Da muss man die Fakten beurteilen und nicht spekulieren. Nein.
Joachim Denner, vielen Dank für das Gespräch. Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Virologen Joachim Denner, der seit Jahrzehnten zur Virussicherheit von Xenotransplantationen forscht und eine entsprechende Arbeitsgruppe an der Freien Universität Berlin leitet. Mein Name ist Anna Korwis. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.